Toll. Guck mal hier, jetzt drücke ich aufs Knöpfchen.
Der Deutsche Filmpodcast. Filme, Serien und mehr. Mit Luke und Janosch.
Tag 15 im Dschungel. Hallo, na, ist natürlich Quatsch. Es ist Luke, es ist der Deutsche Filmpodcast. Und wir sind heute bei Episode. Ja, oh, weiß ich doch auswendig, gar kein Problemchen. 119. Aber jetzt am Anfang hört ihr Janosch nicht, denn er ist in diesem Moment, wo diese Episode aufgezeichnet wird, ist er im Kino. Wie sollte es anders sein? Denn es ist das Wochenende des Fantasy-Filmfests und da wird er für euch natürlich und überhaupt nicht für sich unterwegs sein und sich da ein paar Filme angucken. Gestern hat er schon den mit den Bibern gesehen und den neuen Nicolas Cage. Ich hoffe, er hat seinen Trainingsanzug angehabt, der gute Janosch. Und heute ist er auch in drei Filmen, ich habe es mir nicht gemerkt, ne? Werden wir natürlich in der nächsten Episode dann ausführlich besprechen. Und das wird dann aber voraussichtlich nicht nächste, sondern die Woche danach sein. Warum? Weil hier auch Karneval ist und der gute Janosch auch viel unterwegs sein wird. Deshalb schaffen wir es erst danach. Aber warum ist das dann heute trotzdem eine Episode und nicht der Luca? Naja, weil Janosch gleich hier auftritt. Wir haben zusammen einen Film geschaut und direkt danach in einer komplett wilden Aktion, möchte ich sagen, aus meinem Auto aufgenommen und haben sogar einen ganz, ganz besonderen Gast mit dabei. Könnt ihr euch wirklich sehr darauf freuen. Ihr lernt den Mensch hinter dem Podcaster kennen und es wird, es war wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben, was haben wir denn heute noch dabei? Also, einmal gibt es Argyle, den neuen Film von Matthew Vaughn. Dann die große Oscar-Hoffnung, fünfmal nominiert, The Holdovers, den habe ich euch mitgebracht. Und dann gibt es noch, den mache ich aber kurz, den Beekeeper, Jason Statham in einem Jason Statham-Film, der auf Platz 3 der Kinocharts ist tatsächlich. Und dann auch noch im Heimkino The Greatest Night in Pop. Ihr merkt also, ist eine ganze Menge. Deshalb würde es heute wenig Vorgespräch geben, das machen wir beim nächsten Mal mit dem lieben Janosch. Und wir starten dann, würde ich fast sagen, direkt rein ins Kino, wenn ihr Bock habt. Ich erspare diesmal auch die ganzen Bestenlisten und so, denn heute ist, ich zeichne an einem Sonntag auf, das heißt, die alten Kinocharts sind mir zu alt, die neuen sind noch nicht da. Deshalb gehen wir doch direkt rein und ich würde sagen, fangen wir an mit Argyle. Ja. Und der offensichtliche Witz ist natürlich, ah, geil, und der wird gleich auch noch gemacht. Was ist passiert? Ich war mit Janosch und seiner Frau im Kino und ja, der Esel nennt sich immer zuerst, denn wir hatten uns Karten für die Vorpremiere geholt und haben uns darauf gefreut, weil Matthew Vaughn, ja, seines Zeichens Regisseur, aber auch Ehemann von Claudia Schiffer, und das wird gleich nochmal spannend, hat hier einen neuen Film rausgebracht. Und in der Besprechung, die wir gleich aus dem Auto machen, wird Janosch zwar anfangen, kurz über den Inhalt des Filmes zu sprechen, aber das wird dann nach 10 Sekunden wieder abgebrochen, weil ich ins Auto, ihr werdet das alles hören. Deshalb haben wir uns darauf geeinigt. Ich mache jetzt einmal kurz, ohne Bewertung, die Geschichte des Films und gebe euch noch so ein paar Hintergrundinformationen, denn das ist tatsächlich ganz interessant bei dem Film. Und dann geht es rein in die gemeinsame Besprechung, also wie wir das Ganze fanden. Und freut euch drauf, wird wild. Argyle ist seit dem letzten Donnerstag für euch im Kino. Und ich habe es gerade schon gesagt, das ist der neue Film von Regisseur Matthew Vaughn. Und den kennt ihr unter anderem, weil er die Kingsman-Reihe gemacht hat. Ne, Kingsman, The Secret Service, der erste, also fand ich wirklich sehr, sehr gut. Der zweite war gut, der dritte scheint nicht so gut gewesen zu sein. Den hat aber ja bei uns nur Janosch geguckt. Kingsman, der erste, ist von ihm. Und auch X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Ihr seht, Es kann gut sein, es kann nicht so gut sein. Es ist immer so ein bisschen dazwischen, zwischen allem. Aber wenn gut, dann sehr gut. Und der Trailer war ja wirklich auch so, dass man sagen könnte, hey, hier geht er total wieder auf Komödie, ein bisschen Action und so. Und was für eine grundsätzliche Konstellation haben wir? Also wir haben die Konstellation, wir lernen am Anfang Ellie nennen, Ellie Conway. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Dargestellt von Bryce Dallas Howard. Und sie ist Autorin und zwar eine sehr, sehr erfolgreiche, weil sie eine Agentenreihe schreibt. Und da geht es halt über den Geheimagenten Argyle. Mittlerweile das vierte Buch draußen. Sie ist auf Lesetour. Das Ding ist total erfolgreich. Und wir kriegen einmal diese Welt mit, aber wir kriegen auch Auszüge aus der Welt von Argyle mit. Das heißt, wir erleben dann dort einmal den Agenten, der hier dargestellt wird von Henry Cavill. Er hat auch so einen kleinen Spannmann mit dabei. Wyatt wird von John Cena gespielt. Und da kriegen wir auch relativ schnell die Rolle von Dua Lipa mit, die LaGrange spielt. Also auch diese Parallelwelt kriegen wir mit. Und jetzt ist es aber in der echten Welt so, dass die gute Ellie auf Aiden trifft. Aiden, dargestellt vom grandiosen Sam Rockwell, den wir ja grundsätzlich jetzt erstmal lieben. Ja. Und bei dem stellt sich raus, der ist in Wirklichkeit auch ein Agent. Und die beiden werden jetzt verbunden, weil sich rausstellt, das, was die gute Ellie in ihren Büchern dort schreibt, diese Fälle, diese Verstrickung, das ist ein bisschen wie das, was in der wirklichen Welt passiert. Kann sie hell sehen? Sind die Aliens mit drin? Oder doch die Illuminaten? Das werden wir jetzt rausfinden. Dabei sind noch einige andere großartige Schauspieler, wie Samuel L. Jackson ist dabei, Bryan Cranston, Sophia Boutella, aber eben auch die Mama von Kevin, ne? Von der Kevin allein zu Hause. Ihr wisst Bescheid, Schniggy Schnaggini, Catherine O'Hara. So, jetzt wisst ihr grundsätzlich, worum es geht. Es gibt noch ein bisschen was, was sich um den Film drumherum so entwickelt hat. Und das ist ganz, ganz interessant. Und zwar ist es so, dass der Film basiert auf einem Roman, der erst dieses Jahr rausgekommen ist von der guten Ellie Conway. Und da merkt ihr schon, die Autorin des echten Buches heißt so wie die Hauptfigur des Films. Ist ein bisschen verwirrend, aber so, dass niemand weiß, wer Ellie Conway ist. Es gibt da kein Material zu und auch der Verlag sagt, naja, wir wissen auch nicht so wirklich, wer das ist. Das ist natürlich relativ. Da scheint jemand unter einem Pseudonym zu schreiben und jetzt haben sich natürlich, wie kann es anderes sein momentan, wenn etwas passiert, sind die Swifties dabei. Die Swifties, die Fans von Taylor Swift, sagen, naja, das ist doch ganz klar, dass das Taylor Swift geschrieben hat. Es gibt da alles mit, keine Ahnung, ob das jetzt die Frisur ist, ob das, weil sie trägt einen Cardigan, wie das die gute Taylor in irgendeinem Musikvideo gemacht hat. Oder auch eben jener Rucksack, der die ganze Zeit in Argyle zu sehen ist. Es gibt einen Rucksack, in dem die Katze von der guten Ellie wohnt. Und dieser Rucksack erinnert wohl sehr, sehr stark an einen, den Taylor Swift für ihre Katze auch besitzt. Ihr könnt euch so ungefähr denken, wo es herkommt. Naja, ob das jetzt stimmt oder nicht, wir wissen auf jeden Fall nicht, wer die gute Ellie Conway in Wahrheit ist. Interessant daran ist auch, das Buch ist erst Anfang diesen Jahres erschienen und trotzdem wurde der Film ja vorher quasi schon zusammengedengelt. Ich habe gerade von einer Katze erzählt, denn eine Katze spielt eine nicht unwesentliche Rolle in diesem Film. Manchmal in echt, oft ist sie auch animiert. Und da ist das Interessante dran, dass das die Katze, also im Real Life, die Katze von Claudia Schiffer ist. Ihres Zeichens ja mit Matthew Vaughn verheiratet. Ihr erinnert euch, Knickedy-Knackedy. Und die ist jetzt großer Teil des Filmes. Und da habe ich dann auch entdeckt, dass Claudia Schiffer ein Buch zusammen mit ihrer Katze ausgebracht hat. Naja, ob denn der Film mit diesem ganzen Hin und Her gerecht wird, ob der man sagen kann, trotz dessen gucke ich mir den an oder obwohl es dieses ganze Drumherum gibt, gucke ich mir den nicht an. Das hören wir jetzt gleich von Auto Janosch, Auto Luke und noch einem Überraschungsgast. Seid gespannt und deshalb, ich gebe jetzt mal live ins Auto, sage euch direkt, Natürlich ist es hier so, dass der Ton nicht so ist, wie ihr euch den normalerweise von uns vorstellt. Aber wir fanden es einfach zu witzig und deshalb viel Spaß jetzt bei mir auf dem Rücksitz in meinem Auto.
So, schön. Oh, die Niere ist hier vorne, oder?
Vorne.
Da ist vorne, ja, ne? Da, wo es leuchtet. Ist das jetzt Mute? Nee, da guck mal, ist Ausschlag.
Wenn du Mute drückst, dann müsste es blinken.
Ja, wir sind doch schon drauf. Luke und ich, ihr hört es im Hintergrund, live gerade aus unserer ersten Show sind wir raus. Nee, wir fahren jetzt gerade im Auto, wir kommen direkt aus Argyle für euch. Haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, geh mal bezahlen. So, Argyle, der neue Film von Regisseur Matthew Vaughn, der uns schon tolle... Was hier bimmelt jetzt, was? Ruft da einer an? Nee, ist nicht eingeschnallt. Der uns schon tolle Filme gebracht hat, wie The Kingsman oder auch Kick-Ass. Ja, der neue Agenten-Thriller. Und bei Matthew Vaughn ist ja immer Top oder Flop. Hoch oder tief. Wie das jetzt hier war, erzählen wir euch jetzt gleich. Worum geht es denn kurz? Also wir haben hier einen Agenten namens Argyle gespielt von Henry Cavill, der irgendwie in der Verbindung steht mit einer Schriftstellerin, gespielt von Bryce Dallas Howard. Und da ist Luke jetzt schon wieder und ich habe nur kurz den Inhalt angerissen.
Argyle,
ja. Oder A, nicht so geil.
Oh, ist
laut, ne? Ich brüll aber auch immer. Muss ich da oben oder weiter weg?
Mach doch so. Ja, guck mal, so ist doch
so
gut.
Ja, dann
muss ich pegel alles den Anfang runter.
Hier hat es aber auch gebimmelt, dein Auto bimmelt. Ja, Luke ist wieder da. So, wir kommen frisch aus Argyle. Saal war so, naja, besetzt. Es war ja auch die Vorpremiere. Ich habe gerade schon erzählt, Matthew Vaughn ist ja immer, ne, hopp oder flop. Wie war es für dich jetzt in diesem Fall, mein lieber Luke?
Muss mir das Mikrofon nicht etwas... Die Hörer wissen, in welcher Situation wir uns befinden.
Ja, im Auto.
Toll.
Cool, ich bin auch mit drin.
Ja, wir hatten vorher noch kurz gesprochen und haben gesagt, nach dem Trailer, also entweder das wird richtig geil oder richtig scheiße. Und das stimmt.
Ja, da was ist es denn geworden?
Ja, das war richtig scheiße.
Das war richtig scheiße.
Das war... Also nach einer... guten 20 erst Minuten, lass es 30 gewesen sein, wo ich wirklich Spaß hatte.
Ja.
Hatte ich wirklich Spaß.
Hatten wir Spaß.
Und dann kam irgendwann die Mutter von Kevin allein zu Hause und dann waren die letzten 20 Minuten auch wieder gut.
Das ist krass, die Mutter von Kevin allein zu Hause, also hier, wie heißt der denn, Catherine?
Argyle allein zu Hause.
Ja genau, die war ja eigentlich, die letzten 50 Jahre war die ja in New York, ne? Weil da spielt doch der zweite Teil. Jetzt ist sie unter anderem in London. Ich habe immer das Gefühl, bei solchen Filmen, die auch um die Welt so gehen, ja. Wir waren ja unter anderem auch in Frankreich, da sitzt dann plötzlich Samuel L. Jackson und genehmigt sich ein.
Buongiorno jetzt
noch. Sagt man da ja auch. Habe ich immer das Gefühl, die machen das eigentlich nur mit den Schauplatzwechseln, damit sie auch Urlaub machen können. So macht es ja Adam Sandler immer in seinen Filmen. Der macht die ja nur an den Ohren. Ist wirklich so.
Aber dann hätte der Film ja etwas Gutes gehabt, nämlich dass es den Leuten gut ging. Und das ist doch schön.
Ja, also da kommen wir auch zum Problem. Schauspielermäßig, Bryce Dallas Howard hier die Hauptrolle. Ich habe es dir ja schon gesagt, für mich funktioniert die in einer... Also es war ja offensichtlich auch Komödie. Die kann das für mich nicht.
Ich fand die okay. Also ich finde nicht, dass sie das Problem des Films war.
Nein. Da wird im Hintergrund auch gelacht. Ihr hört es, meine Frau ist heute auch dabei.
Hallo, na?
Wie hat es dir denn gefallen, Linda?
Also, ich glaube, ich habe ungefähr eine halbe Stunde geschlafen. Das tat mir gut.
Das sagt alles über den Film aus.
Aber dann hast du die Mitte, du hast ja in der Mitte geschlafen.
Ja, das war eigentlich alles richtig.
Ist doch gut gelaufen für dich.
Den Anfang habe ich mitbekommen, da war die Dua Lipa zu sehen, da bin ich Fangirl, das fand ich super. Und dann habe ich ein Nickerchen gemacht. Und das Ende habe ich mir dann nochmal angeschaut, aber da groß verpasst habe ich da, glaube ich, auch nichts.
Nein.
Auch schön. Anfangs Dua Lipa, am Ende Adele. Super.
Ja. Adele sowieso, ja. Also Soundtrack, muss ich ja sagen, war super. Die Originallieder, ne? Also ansonsten war der Film, das ist mir sehr aufgefallen, hier zugekleistert mit klassischem Agentenscore.
Ja, aber es war so ein Score. Du musst... Mir ist das aufgefallen, der hat am Anfang eine Melodiefolge gehabt, die mich an einen Song erinnert, der dann aber immer abgebrochen war, weil es ging immer da, da, da. Und normalerweise würde ja kommen da, 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 da. Welcher Song ist denn das zur Hölle? Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht.
Konnte ich nicht heraussehen.
Das war aber immer so. Es war immer da,
da, da. Ist das? Also ich weiß nur, dass am also die am Ende gerade auch das Thema dann nochmal von dem Beatles-Song halt immer aufgegriffen
haben. Ja, ich hatte das, genau, sie spielen den, wie
Now
heißt
Now then, and Then? Now and Then, ja, oder so, ja.
Da muss ja, da ist ja die Lizenz mit Sicherheit sauteuer für gewesen.
Ja.
Deshalb haben die den, glaube ich, auch 8-mal gespielt.
Genau, damit es sich lohnt. Und ansonsten ja auch, apropos teuer, viele Schauspieler namhafte dabei.
Ja.
Sam Rockwell, wenn der auftritt, wir sind ja großer Fan von Absolut. Ihm. Ich vergesse ja immer, dass das die deutsche Synchronstimme ja auch von Daniel Adam Craig Center. Ist. Dann macht's ja, und Adam Sandler, aber dann macht es schon wieder auf Agentenparodie mehr Sinn. Auch. Aber ja, also ich weiß halt nicht, machen halt komplett als Agentenparodie,
ja.
aber dann auch nicht 140 Minuten, sondern 100 höchstens. Macht die letzten beiden Szenen öfter in anderer Form, ja. aber auch so die Action-Szenen, da war ja gar nichts an Einfallsreichtum, ne? Ich klammer jetzt die letzten beiden Szenen aus.
Ja, ja, absolut.
Aber entscheide dich, ob du eine Persiflage machen willst und dann wirklich gute Gags und geile Szenen oder machen halt als Agenten-Thriller, aber dann bitte mit einer besseren Geschichte. Also das war
ja. Aber hast du denn wirklich, ich meine, immerhin derjenige, der Kingsman gemacht hat, hast du wirklich einen Agenten-Thriller erwartet?
Ja, tatsächlich.
Echt jetzt?
Ja.
Ich fand, dass der Trailer schon sehr auf
überzogen schon, ja, klar, so. Das schon, aber ich dachte wirklich, dass es trotzdem in einem Agenten-Thriller Setting machen dann.
Also normalerweise, wenn wir so Komödien gucken oder was auch immer, reg ich mich über die Passagen auf, die zu sehr drüber sind. Wo ich dann sage, boah, ja. dann habe ich es echt nicht mehr geglaubt. Hier ist es genau andersrum.
Ja.
Die Passagen, die drüber waren, also in dem Moment, wo man das dann verstanden hat, wie gesagt, nach diesem Mittelteil, war ich so, okay, sie versuchen es jetzt irgendwie ernst und wissen nicht genau,
genau.
wo sie hin
ja,
sollen.
Richtig. Ja.
Und dann ging diese, ich sag jetzt mal, wenn ihr den gesehen habt, wisst ihr, was ich meine, die Holy Festival, also sehr viel Farbenszene. Da brauchte ich so 2-3 Minuten, bis ich verstanden habe, ach okay, wir haben jetzt also das Gaspedal gerade mal so 130 nach oben gedreht. Und ab dem Moment, wo ich das verstanden habe, konnte ich mich voll drauf einlassen und habe ja. echt eine gute Zeit gehabt.
Ja, stimmt. Es war dann leider zu spät.
Ja, ja, ja klar.
Ja.
Also aber leider rechtfertigen diese Anfang und das Ende nicht ins
Nein,
Kino zu gehen.
Überhaupt nicht.
Schade.
Nein, überhaupt nicht. Also, ja, leider nicht gut.
Auch mal Filmfehler drin, habe ich dir währenddessen Och, ja. live gesagt. Da war ein Glas leer, was nicht hätte leer sein dürfen.
Ist ihm doch da auch egal.
Ja, das war dann
leider Also, egal. Ja. Nee, das hat uns beiden nicht gefallen, bis auf diese 3 Szenen, die vielleicht...
uns dreien sogar nicht.
Ja, ja. uns dreien ja. sogar nicht, genau. Wobei, Linda darf die eigentlich gar nicht bewerten, wenn man geschlafen hat. Wobei, das sagt ja auch viel aus. Schade, Matthew. Ich ja. fand dein Fazit super eben. Du hast gesagt, ich klaus dir jetzt.
Ja.
Das ist der schlechteste aus den Powers.
Das ist so. Das ist leider so.
Ja. Das ist...
Ja, total schade. Wie gesagt, ey, es gibt Potenzial. Es ist ja nicht so, dass er das gar nicht kann. Jetzt muss Nein. ich hier mal gucken beim Janosch, wo ich
hier da vor dem Sackgassenschild.
Ach, guck da.
Ja, hin. Dann können wir noch schnell.
Hier packt normalerweise mit der Feuerwehr heute.
Richtig, ich. Alle 2 Wochen mittlerweile. nee, das war nix.
Nee, das war gar nichts.
Und dann noch, wenn ihr kurz sitzen bleibt, wenn der Abspann anfängt, gibt es auch noch einen Verweis zu einer anderen Reihe von Matthew Vaughn. Warum auch immer, wir müssen es noch rausfinden, was da jetzt...
Nicht verstanden.
Ich gebe für die 2 Szenen 2 Hollywood-Schaukeln.
Ja, das genau, ich gebe auch 2 Hollywood-Schaukeln. Und das ist selten, dass wir
da gleich... Wir sind mal d'accord.
Ich hatte überlegt, ob ich wegen den letzten beiden Szenen nochmal nach oben gehe, auf 2,5.
Nee,
aber dann dachte ich, es ist halt kein Durchschnitt.
Ach so, und die Katze. Die rechtfertigt das Eintrittsgeld dann auch nicht. Die ist ja auch sehr schlecht CGI-animiert zwischen.
Ja, ich bin ja jetzt auch eher kein Katzenfreund. Ich bin ja auch Hundemensch. Ne? Ja. Also ist ja da manchmal auch so.
Vielleicht hat man dich auch hypnotisiert. Naja.
Ja, hat man. Tatsächlich. Ach, ach.
Schön. Viel aus unserem eigenen Leben drin in dem Film. Also doch gut. Ist naja. So. Ja, das war Quick and Dirty aus dem
Auto.
Aus dem Auto.
Und wir gehen jetzt zurück.
Ist eigentlich auch ein neues, geiles Format. Ne?
Es gab das ja schon mal im Autokino. Ja,
dann machen wir das nicht.
Nee. Aber, und deshalb, wir gehen jetzt zurück ins Studio, zu Studio Luke.
Ist weil ja auch da.
Studio Luke war ja zu diesem Moment noch nicht, aber in dem Moment, wo die Folge online geht, war er ja in The Holdovers.
Das ist aber sehr meta jetzt.
Da möchtest du ja auch noch. Aber du kannst noch kurz, weil der letzte, wir haben noch die eine Minute, haben wir noch. Ich gucke nach hinten, ja. Du hast ja jetzt auch Poor Things gesehen.
Ja.
Willst du wenigstens noch kurz was dazu
sagen? Mit Hartmut Engler, ne? Poor Things.
Dann haben wir eine komplette Episode.
Ganz toller Film.
Ja.
Ja, da waren wir auch beide drin. Also bildtechnisch sensationell. Emma Stone, eine Wucht. Also wie die auch den Verlauf von ihrer Figur spielt. Wahnsinn. Willem Dafoe sehen wir immer gern. Aber auch von der Geschichte und was da drin steckt. Das ist halt Kino. Wir hatten das Glück, das hier im kleinen Kino zu sehen, wo nebenan eine Veranstaltung im Club mit ordentlich Bass war. Macht den Film dann nochmal anders im Empfinden, aber ganz großartig, also fantastisch. Da wird nicht jeder was mit anfangen können, das muss man auch dazu sagen. Aber für Kinoliebhaber Pflicht, ja. Pflichtprogramm. Große Leinwand, Pflicht. So. Toll, dann gebe ich ab zu Studio Luke. Ist genauso verzwackt wie eben im Film. Jetzt geht das da wieder ein Winkel und da. Die Leute fragen sich schon, wir sind von der Telekom und spionieren hier aus, wer sein Internet angemeldet hat. So, ich gebe zurück. Viel Spaß. Luke, was hast du hier noch gesehen?
Ja, einiges. Auto Janosch. Das war doch spaßig. Einiges habe ich gesehen, unter anderem, und da soll es jetzt als nächstes drum gehen, The Holdovers, der für euch im Kino ist. Und den habe ich mir mit Kumpel Julian angeguckt. Und hierfür muss man sagen, ey, nominiert bei den Oscars in 5 Kategorien. Und zwar bester Film, bestes Originaldrehbuch, bester Hauptdarsteller, beste Nebendarstellerin und auch noch bester Schnitt. Also tatsächlich auch dann 4 von den großen Kategorien. Sehr, sehr spannend. Und wenn man sieht, wer dort wieder zusammengekommen ist, nämlich vor allen Dingen das Team Alexander Payne als Regisseur und Paul Giamatti, die beiden in einem meiner absoluten Lieblingsfilme mitgewirkt haben, nämlich auch als Regisseur und als Hauptdarsteller in Sideways. Ganz, 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 ganz toller, ruhiger Film. Dann dachte ich mir, okay, den guckst du den im Kino, es hat sich gerade ergeben. Ich glaube, so einen Film könnte man vielleicht auch zu Hause gucken. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass es in der Tradition der guten Filme von Alexander Payne ist, wie es unter anderem About Schmidt ist, wie es eben Sideways ist. Der letzte Film, den es von ihm gab, war von 2017. Das ist Downsizing, der ja jetzt eher so leidlich gut war, ist jetzt aber auch schon wieder 6 Jahre her. Und nun gibt es dort ein neues Oeuvre von ihm. Und worum soll es denn gehen? Naja, wir befinden uns im Jahr 1970 und zwar ist das Ende des Jahres. Wir werden also sowohl Weihnachten als auch Silvester dort so ein bisschen miterleben und wir lernen kennen den guten Paul Hunman von Paul Giamatti gespielt. Der ist nämlich an einer Academy, an der Barton Academy, also ist eine Highschool, die ist so eine Privatschule, also es geht da sehr viel um Geld, logischerweise, klar. Und er lehrt dort antike Zivilisationen. Also etwas total Fesselndes und Spannendes. Und er unterscheidet sich von den anderen Lehrkräften da, weil er wirklich sehr, sehr genau hinguckt. Er fordert seine Schüler extrem. Meistens haben die deshalb auch schlechtere Noten als in den anderen Fächern. Aber er möchte halt, dass sie auch wirklich was lernen. Und deshalb guckt er ganz, ganz genau hin. Und so ergibt es sich dann irgendwann, wie gesagt, wir gehen Richtung der Weihnachtsferien. Und in diesen Privatschulen können die Schüler ja auch, also die leben da ja richtig, klar. Und nicht alle Schüler können über die Weihnachtsfeiertage nach Hause zu ihren Eltern, aus verschiedensten Gründen. Und so ergibt es sich, dass der gute Paul dort bleibt und die Aufsicht über die 5 Jungs sind es ausschließlich, 5 Jungs führt, die über die Feiertage da sein müssen. Das macht er nicht komplett alleine. Dabei ist noch Mary, die Köchin, großartig dargestellt von Divine Joy Randolph, die ja auch für den Oscar nominiert wurde. Und nun ja, das ist ganz interessant, weil der Paul führt ein hartes Regime, auch während der Zeit, wo man ja eigentlich sagen könnte, ey, es sind Ferien, lass die mal ausschlafen. Nee, jeden Morgen werden die geweckt, sie kriegen einen Stundenplan, wann sie wie viel wo lernen müssen und so weiter und so fort. Und irgendwann ergibt es sich aber, dass ein Großteil der Kids dann doch nach Hause kann, beziehungsweise nicht nach Hause, sondern dass sie auf einen längeren Ausflug unterwegs sind und so sind dann irgendwann Paul, Mary und eben die eigentliche weitere Hauptfigur Angus dort zu dritt. Angus nämlich auch einer der Schüler, der logischerweise auch ein paar Probleme hat, der sich nicht so gern dort vor Ort an Regeln hält, aber wo es auch irgendwas mit der Familiengeschichte zu scheinen gibt. Jetzt wisst ihr, worum es grundsätzlich geht. Und dieses Zusammenspiel zwischen den Figuren, man merkt relativ schnell, es ist keine reine Komödie, sondern es geht hier natürlich auch um viele Fragen von Familiengeschichte, es geht aber auch um Außenseitertum, es geht um mentale Gesundheit, es geht um Verluste und alle diese großen Themen, die hier zusammengebracht werden, die aber, ich finde, die werden sehr, sehr ausführlich und gut beleuchtet. Ich habe aber trotzdem nie dieses ganz, ganz schwere Gefühl da drin gehabt. Warum nicht? Weil doch eine gewisse Leichtigkeit und ein echtes Interesse an den Figuren dargestellt wird. Und das wird hier wirklich ganz, ganz fabelhaft inszeniert, finde ich, dass man diesen Charakteren hier näher kommt. Und es geht gar nicht um ein reines Mitleid oder ein reines Verurteilen, sondern wie es im wahren Leben halt auch ist, die vielen Schichten von den Figuren mitzukriegen. Also man kann sich das relativ am Anfang denken, ob es da jetzt, es gibt natürlich so ein paar Überraschungen, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Das Spiel, was die alle miteinander haben, ne? Also ob das jetzt Paul Giamatti ist, ob das Divine Joe Randolph ist oder ob das eben Dominic Sessa ist. Wie gesagt, gerade schon der ja die eigentliche Hauptrolle hier auch mitspielt. Kann man wirklich sagen, der bringt hier was. Soweit ich das rausgefunden habe, ist es auch seine erste wirkliche Rolle, die er gemacht hat. Also das ist wirklich hervorragend. Es ist ein ruhiger Film, er hat trotzdem schöne Bilder, also dieses altherrschaftliche Schulgebäude dort zu sehen. Also da geht mir ja einfach das Herz auf. Und er spielt in den 70ern und das, also man merkt es nicht. Also das könnte auch wirklich ein Film aus den 70ern sein, ne, den man dort hat. Man kann sich da so richtig schön einmuckeln. Irgendwie ist es ein schöner Feel-Good-Film, obwohl sehr, sehr viel Feel Bad mit dabei ist. Einfach ein tolles Ding, das mich auch nachhaltig beeindruckt hat, auch einer dieser Filme, über den man dann am Tag danach oder an den zwei Tagen danach wieder wirklich noch viel, viel nachdenken kann. Und das hat mir Freude bereitet und dafür liebe ich ja diese Oscar-Season, ne? Also da ist dann diese Art Film bekommen. Letztens erst Poor Things gesehen, jetzt noch den. Ich hatte den Eindruck, dass der sogar in etwas größeren Filmkinos dann doch teilweise mit war. Wenn ihr da die Chance habt, guckt euch den an, spätestens dann zu Hause. Ich glaube, wenn man jetzt nicht sagt, man braucht vor den Oscars alle Filme gesehen haben, kann man sich den wahrscheinlich auch zu Hause angucken, aber ist ein tolles Ding. Ist wirklich ein tolles Ding. Und deshalb bekommt der von mir wunderschöne 4 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln für die Holdovers. Also, macht das doch mal. Und dann schließen wir jetzt den Kinopart ab und den Kino schließen wir auch ab. Leute, ich lasse das aber auch so. Wird nicht geschnitten. So, wir schließen den Kinopart ab mit der aktuellen Nummer 3 der Kinocharts. Und zwar ist es The Beekeeper. Vorhin schon mal gesagt, Jason Statham in einem Jason Statham-Film. Es ist ja irgendwie so, wir haben ja gesagt, es gibt die eigene Kategorie Liam Neeson-Filme. Und mittlerweile ist tatsächlich auch die eigene Kategorie Jason Statham-Filme. Wobei das dann hier doch eher einer der klassischen, älteren Statham-Filme ist, wie zum Beispiel Transporter und nicht so sehr in diese neue Fast and the Furious-Richtung geht. Regisseur und das ist vielleicht ganz interessant, ist hier David Ayer. Und der hat unter anderem gemacht Herz aus Stahl, den ihr vielleicht kennt, aber eben auch Suicide Squad und zwar den nicht so guten. Ne? Also nicht The Suicide Squad, sondern Suicide Squad. Da war ich erstmal skeptisch, aber habe mich dann ins Kino gesetzt und gedacht, ey, ich will doch einfach nur einen geradlinigen Actionfilm haben. Bisschen auf der Nase, auch mal einen dummen Spruch mit dabei und schön inszenierte Kampfszenen. So, und da sagt eigentlich das Plakat und auch der Trailer, dann ist das da dein Film. Ja. Wie gestaltet sich das Ganze in der Geschichte? Also, wir lernen ganz am Anfang erstmal Eloise kennen. Und Eloise wird hier dargestellt von Felicia Rashad, die ich ja total mega finde, wenn euch der Name nichts sagt. Das war tatsächlich Claire Huxtable, also die Frau von Dr. Huxtable in die Bill Cosby Show. Ne? Bill Cosby müssen wir nicht drüber sprechen, wissen wir alle, aber sie hat dort für mich immer super gespielt. Ich mag die total gerne und sie hat ja auch in allen drei Creed-Filmen jetzt mitgespielt. Und ich sag mal so, wenn ihr die seht, dann erkennt ihr die auch. Und das ist erstmal gut, die lernen wir kennen. Es ist sie ist hier eine ältere Frau, die einen großen Bauernhof in die Richtung sowas, ein Gehöft besitzt und dort auch jemanden hat, der dort mit unterkommt, den sie dort untergebracht hat und sich so ein bisschen um ihn kümmert. Und das ist der gute Adam Clay, dargestellt von Jason Statham. Jetzt ist es so, dass sie eines Tages sehr, sehr, ja, wie das nun mal so sein kann, es ist zwar hier sehr plakativ dargestellt, aber sie tappt in eine Internet-Spam-Falle, wo ihr gesagt wird, du hast hier einen Virus, bitte ruf da an, sie ruft dort an und dann wird sie von Scammern quasi einmal so durchgeführt, dass die ihren Computer hacken und das Problem ist, dass wenn der Computer hier gehackt wird, sie nicht ausschließlich ihre Daten drauf hat, sondern sie verwaltet auch ein Vermögen für eine wohltätige Organisation und das Geld ist jetzt weg. Und das ist natürlich nicht so gut. Und jetzt durch ein großes Hin und Her wird irgendwann Adam losziehen und schauen, wer das denn gewesen ist, warum das gewesen ist und sagt, okay, die nehme ich jetzt auseinander. Weil Adam, und das lernen wir relativ schnell, hatte sich hier aufs Land zurückgezogen, weil er eine Vergangenheit als Beekeeper hat. Also als Imker quasi, ne? Der Imker. Und das ist halt, ja, das sind die Besten der Besten in Sachen Agenten, die sind rücksichtslos und nur die Mission zählt und so weiter und so fort. Und deshalb hat er da alles Rüstzeug, was es braucht, um eben jene böse, böse Menschen aufs Korn zu nehmen. Ihr merkt schon, es ist die Geschichte ist relativ Standard für einen Actionfilm und nichtsdestotrotz macht es aber Spaß, dem zuzugucken, wenn man wirklich diese teilweise sehr, sehr platten Plattitüden, wie gesagt, das in Kauf nimmt, dass man sagt, ja, Scammer sind böse und natürlich rauben die alte Menschen auf und aus und das wollen wir aber nicht. Und natürlich steckt auch irgendwie eine böse große Organisation dahinter und es geht dann natürlich bis in die höchsten Stufen des amerikanischen Systems. Könnt ihr euch ein bisschen denken, muss man ja nicht zu tief reingehen. Und so ergibt sich dann da so eine Katz-und-Maus-Jagd, in der der gute Jason immer mal wieder ordentlich auf die Moppe hauen kann. Das geht auch mal mit einem Spruch. Mir persönlich war dann gerade diese Anspielung an die Bienen und da muss man den Bienenstock ausräuchern und man muss die Königin finden. Das war mir alles ein bisschen, das ist sehr hergeholt, sehr, sehr, ja, sehr, sehr in your face für mich irgendwie gewesen. Aber es ist nun mal kein Film dafür, dass man dann eine seichte Message unter dem ganzen Tralala entdeckt, sondern man soll genau wissen, was passiert. Und wer mich sehr gefreut hat, ihn zu sehen, der hier hinter seinen Möglichkeiten zurückblickt, ist Jeremy Irons, der auch noch mit da drin hängt, in einer gewissen Art und Weise. Ja, na, also eigentlich könnt ihr euch doch denken, und das war auch vorher mein Gedankengang, ich weiß doch, was passiert. Ich weiß doch, worauf ich mich hier einlasse. Und im Gegensatz zu den Filmen, die mittlerweile auch so actionmäßig dann direkt auf Netflix oder Prime Video erscheinen, da war das schon besser. Ne? Wenn man, wie gesagt, ein paar Sachen ausblendet. Ich fand die Kämpfe schön inszeniert, ist es aber weit davon entfernt, dass dann in den Kämpfen auch mal so sehr kreative Ideen sind, wie es zum Beispiel in einem John Wick oder im Equalizer waren. Also da ist der hier deutlich, deutlich schwächer. Ne? Also mit denen kann der überhaupt nicht mithalten. Aber er schwimmt so ein bisschen in dem Fahrwasser mit. Und ich fand Jason Statham hier wirklich wieder angenehm. Der hat mir Spaß gemacht. Und wirklich für einen großen Eimer Popcorn und ordentlich Sound und großes Bild. Ey, wenn ihr grundsätzlich diese Art Actionfilme mögt und sagt, ich brauche den ganzen Rest nicht, sondern ich will einfach nur lustiges Geballer haben, dann ist das ein guter Film für euch. Dann könnt ihr den machen. Gerade wenn ihr so 80er, 90er Actionfilme mochtet, dann ist das da ein okayer Vertreter. Mehr ist es nicht. Ne, mit Sicherheit wird es da Fortsetzung geben und so. Aber für den ersten Teil, ey, alles cool. Für mich war der etwas besser als Durchschnitt, mehr aber nicht. Deshalb gebe ich dem hier 3 von 5 Hollywood-Schaukeln aus allen genannten Gründen. The Beekeeper jetzt für euch schön im Kino drin. So, und habt ihr jetzt noch Bock auf Heimkino? Oh, ich auch. Es ist ja jetzt auch so ein bisschen auch da hier die Pre-Oscar-Zeit, wo es auch schön die Dokumentationen, die es dort, die nominiert worden, zu sehen sind. Und da kann man sich jetzt gerade einiges angucken. Ist ja, viele Sachen sind auch schon da und deshalb war ich so ein bisschen im Dokumentationswahn. Hab unter anderem, siehst du jetzt, warte, ich gucke kurz, wie der hieß. Genau, The Last Repair Shop. Den habe ich gesehen, der ist auf Disney Plus. Da will ich jetzt aber nicht zu lang drüber sprechen. Ist ein Film über eine Dokumentation über einen Laden, der alte Instrumente repariert und diese Instrumente werden umsonst Schülern ausgegeben. Und da geht es so ein bisschen die Geschichte, was denen passiert ist und so weiter und so fort. Könnt ihr reingucken, ich fand den okay, aber den brauche ich jetzt hier nicht besprechen. Aber wo ich dann gerade so in Sachen Dokumentation unterwegs war und dann den Tipp bekommen habe von Netflix, hey, wir haben da was, willst du nicht mal reingucken? Ich sagte, weißt du was, mache ich gerne. Und da geht es um The Greatest Night in Pop. Und über die, beziehungsweise über diese Dokumentation möchte ich jetzt sprechen. Wie gesagt, auf Netflix zu haben. Ist eine neue Doku, dauert 96 Minuten. Und es geht eben um das Jahr 1985. Und im Jahr 85 wurde der Song We Are The World veröffentlicht, den ihr mit Sicherheit schon mal gehört habt. Wenn nicht, dann macht das mal. Und vielleicht ist es gerade für jüngere Hörer hier interessant, was denn dahinter steht und warum das so ein großes Ding ist. Das ist die Zeit, in der damals Bob Geldof auch den Do They Know It's Christmas Time At All gemacht hat. Ihr erinnert euch vielleicht auch daran. Also wo man gesagt hat, okay, jetzt viele Künstler treffen sich zusammen, um halt, damals konnte ja man mit Musik, Singles bzw. LPs und so weiter ja noch richtig Geld verdienen. Wir schließen uns jetzt zusammen und kämpfen gegen den Hunger auf der Welt. Und genau so war es dann auch hier. Es gab die Hungerkatastrophe in Afrika. Und dementsprechend fingen dann ein paar Leute an zu suchen, wie könnte man das denn aufstellen, dass man gemeinsam einen ganz, ganz tollen Song macht und damit echt viel Geld verdienen kann, um das dann auch direkt weiterzugeben. Und da geht es vor allen Dingen um Quincy Jones. Das ist ein ganz, ganz bekannter Musikproduzent, der dann irgendwann ein paar Leute angehauen hat. Und federführend waren dort Lionel Richie, Michael Jackson und dann auch irgendwie Stevie Wonder. Und jetzt geht es darum, hier zu begleiten, was denn damals passiert ist, wie man diese Leute, diese ganzen Künstler unter einen Hut gekriegt hat. Und da haben sie damals 1985 gesagt, ey, wir nehmen einfach eine Nacht, wo alle am gleichen Ort sind. Und damals war es so, da waren die MTV Music Awards, das war damals ein Riesending. Also da hat die ganze Welt drauf geschaut und da war dann wirklich auch die gesamte Musikszene vor Ort. Und lustigerweise wurde die in dem Jahr damals auch von Lionel Richie moderiert. Und alle waren dann bei dieser Veranstaltung. Danach sind sie gemeinsam ins Musikstudio gefahren, haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir hier zusammen aufnehmen. Nur, dass ihr mal so ein paar der Leute wisst, die dort mitgemacht haben. Lionel Richie, Stevie Wonder, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson gerade schon erwähnt, Diana Ross, Bruce Springsteen, Ray Charles, auch dabei einige Schauspieler, die ein bisschen mitgesungen haben, die auch singen können, wie Dan Aykroyd war mit dabei, Harry Belafonte, Bob Geldof, Bette Midler. Ihr wisst ungefähr, was ich damit sagen will, wo es dahin geht. Und das ist super spannend zu sehen, wie erstmal dieser Prozess war, das Lied zu schreiben, was damals größtenteils Lionel Richie und eben Michael Jackson gemacht haben, die man da sehr, sehr viel mitkriegt. Lionel Richie wird auch interviewt heute und der führt so ein bisschen dadurch. Und diese ganzen Charaktere, Animositäten, die es da gibt, wer will da wann singen, wer will sich wohin stellen und so weiter und so fort. Und wie arbeitet man eine ganze Nacht mit solchen Leuten bis 6 Uhr morgens durch? Ey, das ist einfach super spannend. Also das hat mir extrem viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Es ist bestimmt was für Leute, die sich halt für Musik, für Produktion von Musik und für so eine Popkultur von damals ja, interessieren. Falls ihr es übrigens brummen hört, im Raum neben mir ist gerade die Waschmaschine, die Gas gibt, diesem Schleudergang. Tut mir leid, da müssen wir jetzt alle mit umgehen. Naja, auf jeden Fall ist das für mich super spannend zu sehen gewesen. Ich selber finde allerdings den Song eher mittel, muss ich sagen. Aber es geht ja um die Idee, die dahinter steckt. Und sie war ja extrem erfolgreich. Und vielleicht ging es dann auch gar nicht so sehr um den Song, als eher um die Idee. Und jo, also so viel Popkultur auf einem Ort, das kann man sich definitiv angucken. Und das würde ich euch auch empfehlen zu tun. Von mir kriegt Greatest Night in Pop 4 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln. Macht das doch mal. Macht das doch mal. So, Kinder, ich muss zurück ans Dschungellagerfeuer. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und auch gemacht. Jetzt in dieser zumindest kurzen gemeinsamen Episode. Aber wie gesagt, wenn Janosch dabei ist, dann fühlt sich das natürlich an wie eine Episode Deutscher Filmpodcast. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich aber auch, wenn er dann von den ganzen Fantasy-Filmfest Filmen beim nächsten Mal auch wieder erzählt. Da sind wir mal gespannt, was da jetzt zusammengekommt. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich dann für euch alles dabei haben würde, aber es wird wild. Es geht ja auch tief in die Oscar-Phase rein, deshalb da nochmal der Hinweis an euch. Es kommen gerade viele Filme wie Past Lives zum Beispiel oder auch Poor Things, der läuft ja sowieso noch. Die Holdovers, die kommen jetzt alle nochmal ins Kino. Es gibt ja verschiedene kleinere Kinos, die eben auch vor allen Dingen jetzt die Nominierten nochmal zeigen, wenn die schon was länger her sind. Und wenn ihr euch dafür interessiert, geht da rein, guckt euch das Ganze an. Auch wir werden natürlich in irgendeiner Art und Weise hier wieder was zu den Oscars machen. Ich weiß noch nicht ganz genau wie, aber das wird schön und das wird wild und da freuen wir uns doch drauf. Und dementsprechend soll es das jetzt für heute gewesen sein. Macht euch doch mal einen gemütlichen Tag. Vielleicht heute Abend, das Wetter ist ja eher so mittel, muckelt euch doch zu Hause ein und guckt mal einen der Filme, die ich da vorgestellt habe oder die Janosch beim letzten Mal vorgestellt hat. Das ist es gewesen. Ich sag natürlich Alaaf, ich sag danke fürs Hören und ich sag macht das Jod, schwingt den Hut.